Ja, wir reden heute um Datensammeln. Das kann in der Form von Firmen sein, unter anderem durch Betriebssysteme, aber insbesondere auch durch Browser. Und ich habe dem Ganzen mal den Titel Datenschutzfreundliche Telemetrie mit Multiparty Computation gegeben. Und wer sich jetzt denkt, datenschutzfreundlich und Telemetrie, das sind zwei Wörter, die eigentlich nicht zusammenpassen, da kommen wir noch dazu. Weil wir wollen uns als erstes mal ein bisschen anschauen, was Telemetrie eigentlich ist. Als nächstes geht es darum, was da eigentlich in der Praxis häufig dran kaputt ist. Und dann reden wir über coole Kryptographie, insbesondere über Multiparty Computation und Zero Knowledge Proofs. Okay, zum Anfang habe ich euch einmal eine Definition von Wikipedia mitgebracht. Unter dem Begriff Telemetrie versteht man in der Softwaretechnik das Sammeln von Rohdaten, die per automatischer Datenübertragung durch einen im Hintergrund laufenden Dienst an den Entwickler übertragen werden. Was fällt da zum Beispiel so drunter? Das kann zum Beispiel bei Debian sein, dass da der Popularity Contest drüber gemacht wird. Das heißt, dass Debian reportet, welche Pakete installiert sind, dass man am Ende eine Übersicht hat, welche Pakete von vielen Leuten verwendet werden. Das können Softwareversionen sein und es gibt noch viele weitere Beispiele. Wir wollen das jetzt aber nicht nur ganz auf Rohdaten einschränken, sondern allgemein an Daten, die eine Software nach Hause telefoniert, von der man jetzt aber nicht direkt erwarten würde, dass diese Daten nach Hause kommuniziert werden. Zum Beispiel gibt es insbesondere Google Maps zum Beispiel, sendet auch Standortdaten an Google und darüber kann man dann Staus vorhersagen. Manche Fitness-Apps bieten eine Funktion an, dass dadurch, dass sie quasi die Fitnessdaten von den einzelnen Leuten sammeln, dass sie damit einem einen Vergleichswert, wie man im Verhältnis zu dem durchschnittlichen Benutzer, wie gut man im Training ist, anzeigen können. Webbrowser, die sammeln zum Teil Statistiken drüber, welche Webseiten wie häufig verwendet werden. Genau. Und es gibt aber auch Beispiele, was passiert, wenn das Ganze schief geht. Ich glaube, das beste Beispiel, da kann ich einfach nur auf den Vortrag vom letzten Kongress verweisen, die guten Volksdaten von Volkswagen. Da hat VW bei ihren Elektroautos ein bisschen Scheiße gebaut. Und dann waren da eben Bewegungsdaten von so Autos in der Cloud verfügbar, ohne dass die vernünftig gesichert wären. Und ich glaube, am besten für jeden, der den Vortrag noch nicht kennt, schaut euch den an, ich kann ihn sehr empfehlen. Genau. Zum Beispiel bei Office 365, da kann man zum Teil die Telemetrie einfach gar nicht abschalten. Das hat sich dann sogar so weit gesteigert, dass da am Ende sogar das BSI irgendwie mal eine Evaluation davon gemacht hat und im Endeffekt zum Ergebnis gekommen ist, ja, man muss mehr oder weniger den Netzwerk-Traffic verbieten, dass man das komplett abschalten kann. Genau. Zum anderen Gesundheitsdaten, also irgendwie Facebook wurde zum Teil schon verklagt, weil über Tracking-Pixel in Krankenhäusern Gesundheitsdaten abgeflossen sind. Das war aber nicht das einzige Beispiel hier. Eine Firma, die Insulinstifte hergestellt hat, da war mehr oder weniger das gleiche Problem, aber da ist es an Google abgeflossen. Genau. Und um das jetzt zu lösen, genau. Und Telemetrie hat aber in der Grundidee schon noch so ein paar Nutzen. Nämlich zum einen kann man damit Fehler erkennen. Wenn man jetzt irgendwie eine Software hat, die einmal immer ihre aktuelle Versionsnummer reportet, man ein Update ausrollt und man dann plötzlich von der neuen Version keine Telemetrie mehr bekommt, dann kann man sich relativ sicher sein, dass irgendwas an dieser Software kaputt sein muss. Man kann es gleichzeitig auch in der IT-Sicherheit dafür verwenden, um Angriffe abzuwehren. Man kann halt häufig an Telemetriedaten irgendwie ablesen, dass irgendwie sich Geräte ungewöhnlich verhalten und damit dann irgendwie sich genauer anschauen, was eigentlich gerade falsch ist. Genau. Gleichzeitig, wie eben schon erwähnt, man kann irgendwie damit Stauwarnungen rausgeben oder sonstige tolle Statistiken erstellen, zum Beispiel in Fitness-Apps irgendwie, wie man im Vergleich zur durchschnittlichen Bevölkerung ist. Genau. Ja, und wenn man das Ganze jetzt einmal aber datenschutzfreundlicher machen will, dann, bevor man überhaupt anfängt, irgendwas mit Kryptographie zu tun, gibt es hier zwei sehr wichtige Wörter, nämlich zum einen Datenvermeidung und zum anderen Datensparsamkeit. Das heißt, Daten, die man eigentlich nicht braucht, die sollte man einfach gar nicht sammeln. Das ist der wirklich einfachste Weg, irgendwie den Datenschutz zu verbessern und gleichzeitig Daten die man braucht, da sollte man möglichst sparsam mit umgehen. Das heißt, dass man die nur an möglichst wenigen Stellen und möglichst gut abgesichert verarbeitet. Und was ist jetzt, aber wenn man nicht drumherum kommt, Telemetriedaten zu sammeln, was es da für Wege gibt, das will ich euch jetzt einmal am Beispiel von dem Papier Prior Private Robust and Scalable Computation of Aggregate Statistics, das ist 2017 von Corrigan Gibbs und Bonnet veröffentlicht worden. Das will ich jetzt einmal so ein bisschen als Faden verwenden, um euch zu erklären, was man da machen kann. Und die wichtigste Technik dahinter ist die sogenannte Secure Multiparty Computation. Und das Prinzip hierbei ist, dass man mehrere Server hat. Das heißt, man hat nicht mehr einen Server, der die Daten verarbeitet, sondern man hat mehrere Server. Und je nachdem, was für ein Sicherheitsmodell man wählt, reicht es unter Umständen, dass solange einer von diesen Servern ehrlich ist und sich an das vereinbarte Protokoll hält, dass dann keiner von diesen Servern auf die tatsächlich verarbeiteten Daten zugreifen kann. Genau. Und man kann das in der Theorie mit beliebig vielen Servern machen. Häufig verwendet man aber tatsächlich nur 2 oder 3 Server. Hier habe ich es jetzt mal mit 3 Servern aufgezeichnet. Und wie das dann genau funktioniert ist, wenn man als Benutzer oder als jemand, der die Daten besitzt, damit Multiparty Computation macht, dann spaltet man die als erstes einmal in sogenannte Secret Shares auf. Das Secret Shares sind effektiv einfach ein Weg, dass man, wenn man alle Shares davon hat, dann kann man wieder auf die Daten zugreifen, aber solange man nicht alle Shares hat, dann sagen die einzelnen Shares nichts über die Daten aus. Das heißt, jeder einzelne Server hier hat keinen Weg, irgendwie festzustellen, was da jetzt gerade in den Daten drin steht. Nachdem man die dann einmal die Secret Shares an die Server verschickt hat, dann können die Server untereinander Netzwerkberechnungen machen, indem sie Nachrichten übers Netzwerk austauschen. Dabei wird aber auch nichts über die verarbeiteten Daten irgendwie bekannt. Genau. Und nachdem das fertig ist, kann man dann das Ergebnis von dieser Berechnung wieder an irgendjemanden schicken, der dann tatsächlich wieder auf das Ergebnis im Klartext zugreifen kann. Hierbei ist gut zu wissen, dass dass die Partei, die das Ergebnis bekommt, dass das nicht unbedingt jemand sein muss, der irgendwelche Inputs für dieses Protokoll hatte. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Genau. Wie das konkret in der Praxis implementiert ist, dafür brauchen wir einmal ein bisschen modulare Arithmetik. Ein paar von euch kennen das wahrscheinlich schon. Es wird häufig auch Urrechnung oder so genannt. Und in dem Vortrag hier verwende ich jetzt häufig das Beispiel Modulo 12, weil man das eben von der Uhr kennt. Also das Prinzip hier ist, wenn es zum Beispiel 3 Uhr ist und dann 5 Stunden vergehen und ihr könnt nachher einfach die Einheiten, also Uhrzeit und Stunden ignorieren, dann kommt man eben bei 8 raus. Genauso, wenn es irgendwie 7 Uhr ist und 7 Stunden vergehen, dann ist danach 14 Uhr. Oder wenn man es eben auf ein 12-Stunden-Format runterbricht, dann ist 2 Uhr. Es funktioniert auch in die negative Richtung. Also wenn 1 Uhr ist und dann vor 3 Stunden, also man minus 3 rechnet, dann landet man eben am Ende bei der 10. Genau. Und modulare Arithmetik, die hat ein paar ganz witzige Rechenregeln. Nämlich, man kann das beliebig auf die einzelnen Subausdrücke anwenden. Das heißt, man kann hier auf die Stundenanzahl einmal Modulo 12 rechnen und dann damit weiterrechnen, ohne dass das am Ergebnis funktioniert. Man kann das auch irgendwie hier auf die 7 und die 7 anwenden und man kann das auf das Ergebnis anwenden. Das ändert quasi da genau nichts. Das Ganze funktioniert bei der Multiplikation übrigens genauso. Ja, und wie das dann im Beispiel aussieht, da wollen wir jetzt einmal berechnen, wie viel Chunk die beiden Leute da zusammen getrunken haben. Und wir haben jetzt hier jemanden, der hat 4 Chunk getrunken und die andere Partei hat irgendwie 7 Chunk getrunken. Was wir jetzt machen ist, wir würfeln als erstes eine zufällige Zahl im Raum Modulo 12, das heißt von 0 bis 11. Hier ist jetzt zum Beispiel mal 8 rausgekommen. Und was wir dann jetzt als nächstes machen ist, wir suchen uns die Zahl raus, dass 8 plus die Zahl, die wir suchen, am Ende Modulo 12 4 ergibt. In dem Fall ist das jetzt wieder 8, weil 8 plus 8 ist 16, Modulo 12 ist eben genau die 4, die wir hier haben wollen. Genau. Die andere Partei macht das genauso. Hier wird jetzt zum Beispiel einmal die 10 gewürfelt und dann wollen wir das jetzt wieder so auffüllen, dass am Ende eine 7 rauskommt. Genau. Das heißt, wir schicken einmal 9 an den anderen Server. Und das Schöne an der Addition ist, dafür braucht man gar keine Netzwerkkommunikation. Die beiden Server können jetzt einfach lokal 8 plus 10 modulo 12 zusammenrechnen und der andere Server 8 plus 9. Und dann sind sie schon beim Ergebnis. Und um jetzt tatsächlich auf das Ergebnis im Klartext zuzugreifen, können Sie jetzt einfach an eine andere Partei jeweils die Secret Shares schicken. Also 8 plus 10 ist eben modulo 12 ist 6, 8 plus 9 ist 5 modulo 6. Und dann sehen wir jetzt, dass tatsächlich am Ende das richtige Ergebnis rauskommt. Was jetzt hier wieder wichtig zu sehen ist, ist, die beiden Server haben keine Ahnung, auf wie viel Chunk wer getrunken hat. Die einzige Information, die Leute darüber lernen, ist eben die Partei, die am Ende das Ergebnis erfängt, und zwar wie viel Chunk die beiden zusammen getrunken haben. Da kann man aber jetzt zum Beispiel auch keine Rückschlüsse drüber ziehen, wer wie viel Chunk getrunken hat. Genau. Die Multiplikation, die wird ein bisschen komplizierter. Für alle Leute, die keine Lust auf Mathe haben, ignoriert jetzt einmal diese eine Folie. Genau, aber das Prinzip hier ist, da verwendet man sogenannte Beaver-Triplets dafür. Das sind einfach drei Zahlen, A, B und C. Und was man von denen will, ist, dass A mal B gleich C ist. Und wenn man jetzt zwei Zahlen X mal Y multiplizieren will, dann braucht man als erstes zwei Hilfswerte, nämlich einmal D, das ist einfach X minus A, und E, das ist Y minus B. Und dann kann man eben X mal Y so erweitern, dann, dass man bei dieser Formel hier landet. Das ist tatsächlich, ihr müsst mir das jetzt im Zweifelsfall einfach mal kurz glauben, das ist genau gleich x mal y. Ihr könnt das auch gerne nachrechnen. Ja, genau. Und was wir dann jetzt als nächstes machen, ist, wir sehen zum Beispiel, hier haben wir a mal b, das heißt, da können wir jetzt unser Beaver-Triplet verwenden und da tatsächlich stattdessen C einsetzen. Was jetzt bei der ganzen Sache aber noch wichtig zu wissen ist, das kann man jetzt nicht direkt berechnen, weil von den einzelnen Zahlen, also sowohl von X als auch von Y, kennt der eine Server quasi immer nur die Share X0 und der andere Server die Share X1. Bei Y und bei A, B und C ist das Ganze genauso. Ja, und wenn man das dann weiter zusammenfasst, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man bei dieser Formel endet, D mal E plus D mal B plus A mal E plus C. Und was jetzt hier spannend ist, man kann das Ganze in zwei Teile aufspalten. Nämlich einmal das D mal E, das ist tatsächlich im Klartext bekannt, weil man die Shares von X0 minus XA, das sendet man einmal an den anderen Server, und damit hat man dann tatsächlich D und E im Klartext, ohne dass das irgendwas über die beiden Zahlen preisgeben würde, solange das Beaver-Triplet zufällig genug ist. Und wenn man das hat, dann kann man eben hier D mal E, kann Partei 0 einfach lokal berechnen. D mal B0 kann man auch berechnen, weil man kennt D und man kennt die eigene Share von B. Das gleiche funktioniert bei A0 mal E und die Share C0, die kennt man eben auch. Und auf der anderen Seite funktioniert das gleich für Partei 1, dass man hier D mal B1 rechnet und so weiter. Und das sind dann eben genau die beiden Shares vom Ergebnis. Ich habe die jetzt hier mal R0 und R1 genannt. Genau. Und damit haben wir jetzt, indem man einmal die zwei Nachrichten, nämlich einmal die eigene Share von D und die eigene Share von E an den anderen Server schickt, kann man damit Multiplikation machen. Und Addition und Multiplikation sind nicht die einzigen Operationen, die man machen kann. Man kann zum Beispiel auch Vergleiche machen. Man kann quasi beliebige andere Operationen auch machen. Die anderen Operationen werden aber tendenziell ein bisschen aufwendiger. Genau. Und jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was es tatsächlich mit dem PRIO-Protokoll auf sich hat. Weil das PRIO-Protokoll soll eben am Ende verwendet werden, um von Browsern die Seitenladezeiten aufzusummieren. Und was man dafür macht, ist, dass quasi jeder Benutzer oder jeder Browser einzeln die Daten, die lokal gesammelt werden, in Secret Shares aufteilt, die beiden Shares dann an die entsprechenden Server schickt. Dann können die Server, wie wir es vorhin bei der Addition gesehen haben, die beiden das eben aufsummieren, und sobald genügend Nutzer da in diesem Pool drin sind, dann kann man eben am Ende das Ergebnis veröffentlichen. Und daran kann man dann eben ablesen, ob sich da an den Zeiten irgendwas verändert hat. In Firefox ist es tatsächlich seit 2023 so im Einsatz, eben um, wie gesagt, die Ladezeiten von Webseiten zu messen, dass Mozilla in der Lage ist, wenn sich jetzt irgendwie über Nacht die Ladezeit von Webseite XYZ irgendwie drastisch erhöht, dass man sich dann eben mal anschauen kann, was denn da jetzt eigentlich gerade kaputt ist. Genau. Konkret umgesetzt ist es in der Praxis über eine Zusammenarbeit mit der ISRG, die Internet Security Research Group. Das sind die Menschen, die auch hinter Let's Encrypt stehen. Das heißt, man muss vertrauen, dass entweder Mozilla oder die Internet Security Research Group sich tatsächlich an dieses Protokoll hält, und dann kann man sich sicher sein, dass man quasi über das Ergebnis hinaus nichts über die eigenen Daten darüber bekannt wird. Jetzt gibt es aber tatsächlich noch ein offenes Problem. Und das ist, wie stellt man sicher, dass Nutzer, die jetzt irgendwie die Seitenladenzeiten von einzelnen Webseiten manipulieren wollen, dass das eben nicht funktioniert. Und der Weg, das zu machen, sind sogenannte Zero-Knowledge-Proofs. Wenn man nach Zero-Knowledge-Proofs sucht, dann findet man leider irgendwie nur irgendwelche Erklärungen für Crypto-Bros, was ein bisschen schade ist, weil das ist eigentlich eine sehr spannende Technik, die gerade für Privatsphäre sehr viel machen kann. Zero-Knowledge-Proof heißt auf Deutsch Nichts-Wissen-Beweis. Ich werde aber trotzdem weiter Zero-Knowledge-Proof sagen, weil ich die deutschen Begriffe meistens ein bisschen komisch finde. Und was man hier tun will, ist, man will quasi zeigen, dass man irgendwas weiß oder dass man irgendwas hat, ohne dass man darüber irgendwas der anderen Partei preisgibt. Also das Beispiel, das wir uns jetzt gleich noch anschauen werden, das ist, wie man von einem Sudoku beweisen kann, dass man die Lösung kennt, ohne dass man der anderen Partei sagt, was die Lösung ist oder dass die da irgendwelche Vorteile davon hat. Genau. Die Erklärung ist basiert auf dem YouTube-Video I can prove I've solved the Sudoku without revealing it von Polylog. Ja, und um jetzt das umzusetzen, müssen wir uns einmal ein relativ klassisches Problem in der Informatik anschauen, und das ist die Färbung von Graphen. Also wir haben jetzt hier einmal einen Graphen mit Knoten, und die Knoten sind verbunden mit Kanten. Und was wir jetzt für eine Lösung suchen ist, wir wollen die einzelnen Knoten jetzt mit den Farben Rot, Grün und Blau so einfärben, dass von keiner Kante die Knoten die gleiche Farbe haben. Also das heißt, irgendwie wir wollen jetzt, dass diese beiden Knoten hier nicht die gleiche Farbe haben. Genauso dürfen die beiden Knoten nicht die gleiche Farbe haben und so weiter. Wenn wir jetzt einfach mal sehr random anfangen, hier Knoten einzufärben, dann finden wir da tatsächlich relativ einfach eine valide Lösung für dieses Problem. Und da wollen wir jetzt einmal einen Zero-Knowledge-Proof drüber führen, dass wir eine Lösung kennen, die eben genau eine valide Dreifärbung von diesem Graphen ist. Was wir dafür machen, ist, zuerst permutieren wir die Farben. Das heißt, wir ersetzen jede Farbe durch eine zufällige andere Farbe, dass es quasi so eine 1-zu-1-Beziehung zwischen den Farben gibt. Der Graph danach sieht dann zum Beispiel so aus. Was wir jetzt als nächstes machen, ich spiele jetzt einfach mal den Prover und ich versuche euch zu beweisen, dass ich die Lösung hier kenne. Was ich dafür mache, ist, ich packe diese Knoten in Boxen mehr oder weniger. Kryptografisch heißt das dann, man committet sich auf die entsprechenden Werte, was effektiv einfach bedeutet, dass ich lege mich auf die Farben da fest, in einer Weise, dass man am Anfang nichts davon mitbekommt, was da in dieser Box drin ist, außer ich öffne diese Box. Und das ist tatsächlich dann auch der nächste Schritt, dass ihr euch jetzt irgendwie eine Kante von diesem Graphen aussucht. Ich habe jetzt hier im Beispiel einfach mal die Kante hier rechts genommen. Und dann werden die Commitments von den beiden Boxen hier oben und von der Box hier unten, also die beiden Enden von der Kante, die werden einmal geöffnet. Genau, das heißt, ihr seht dann jetzt, was da für Farben drin waren. Was ihr dann jetzt daran checken könnt, ist, okay, die beiden Knoten, die haben unterschiedliche Farben, das heißt, das ist soweit okay. Wenn ich jetzt versucht hätte zu cheaten und eine von diesen Kanten zwei gleichfarbige Knoten gehabt hätte, dann hättet ihr das mit einer Chance von 1 durch die Anzahl an Kanten aufgedeckt. Das heißt, Ich hätte mit einer Wahrscheinlichkeit von 7/8 trotzdem gewinnen können. Und wenn ich mit 90% mit Cheaten davonkomme, dann ist das gar nicht mal so gut. Deswegen kann man das Ganze einfach so oft wiederholen. Das heißt, man macht die ganzen Schritte nochmal, man permutiert die Farben. Ich committe da drauf und dann sucht ihr euch wieder eine Kante aus. Und dann ist zum Beispiel nach 2 Schritten die Wahrscheinlichkeit schon nur noch 80%, dass ich mit Unehrlichkeit davon komme. Wenn man das Ganze dann noch weitermacht, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit immer weiter. Und wenn man das jetzt zum Beispiel 10.000 Mal macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar schon so klein, dass wenn man das in Python eingibt, dass dann da tatsächlich einfach 0 rauskommt, wegen Floating Point Errors. Und auch aus kryptografischer Sicht sagt man, dass wenn die Wahrscheinlichkeit klein genug wird, je nachdem, wie viel Einfluss ein Angreifer da auf diese Wahrscheinlichkeit haben kann, ist das normalerweise irgendwas zwischen 2 hoch minus 40 und wenn man sich wirklich sicher sein will, dann 2 hoch minus 128, was manchmal auch als 128-Bit-Sicherheit betitelt wird. Genau. Und das ist aber tatsächlich nicht das Einzige, was man mit Zero-Knowledge-Proofs machen kann. Man kann so ziemlich über jedes beliebige Statement einen Beweis führen über Zero-Knowledge-Proofs, nämlich konkret alle Probleme, die in NP liegen, für alle, die irgendwie Informatik ein bisschen theoretischer schon mal studiert haben. Das lässt sich alles machen. Was man auch machen kann, ist, dass man die Beweise nicht interaktiv führt, weil also wenn man jetzt 10.000 Mal hin und her reden muss, dann wird das in der Praxis, dann dauert das halt einfach sehr lange oder wenn man quasi vorher noch nicht genau weiß, wer jetzt das Ganze verifizieren will. Man kann das nicht interaktiv machen, indem man quasi die Challenge, also das Aussuchen, welche Kante man jetzt öffnen will, dass man das quasi durch den Output von der Hash-Funktion ersetzt. Ja, und gleichzeitig, was wahrscheinlich aus Privatsphäre-Sicht ein relativ wichtiger Nutzen ist, man kann Zero-Knowledge-Proofs sehr gut dafür verwenden, dass man irgendwie sagt, okay, ich habe hier eine verschlüsselte Datei von, sagen wir, einem Ausweis und dann kann man quasi einen Beweis darüber führen, okay, jetzt gerade das richtige A drin. Das wird tendenziell einigermaßen aufwendig, wenn das tatsächlich eine Hash-Funktion oder ein Verschlüsselungsalgorithmus ist und dementsprechend in der Praxis teuer. Deswegen ist das auch noch Gegenstand von Forschung, wie man das am besten umsetzt, auch wenn es tatsächlich sehr schöne kryptografische Lösungen auch da gibt. Okay, aber damit kommen wir jetzt auch schon zu dem versprochenen Zero-Knowledge-Proofs über Sudokus. Ich vermute mal, ihr kennt wahrscheinlich Sudokus schon. Man will einfach, dass in den einzelnen Quadraten hier, dass da keine Zahl doppelt vorkommt und gleichzeitig will man auch, dass in den einzelnen Reihen jede Zahl nur einmal vorkommt und in den einzelnen Spalten genauso. Um das Ganze jetzt in eine Graphfärbung zu überführen, habe ich jetzt einfach mal jedem Knoten eine Farbe gegeben und wir können das Ganze mal einfärben. Und dann wollen wir jetzt einmal die Constraints, die wir haben, um dieses Sudoku für eine valide Sudoku-Lösung das wollen wir jetzt einmal durch Kanten darstellen. Und zwar wollen wir jetzt zum einen in jedem von diesen 4 Ecken einmal jeden Knoten mit sich selber, mit allen anderen Knoten in genau diesem gleichen Quadrat hier auch verbinden. Ich weiß, dass man wahrscheinlich nicht mehr alle Kanten da ganz konkret erkennen kann, aber also die 5 hier ist jetzt mit der 6, mit der 9, mit der 1, mit der 4, mit der 8, mit der 2, mit der 7 und mit der 3 verbunden. Und das ist in allen von diesen Quadraten hier so. Gleichzeitig wollen wir jetzt auch die Knoten in den einzelnen Zeilen mit jeweils jedem anderen Knoten in derselben Zeile verbinden. Und das sieht dann so aus, es wird schon ziemlich unübersichtlich. Und jetzt wollen wir das Ganze auch noch machen mit allen Knoten, die in derselben Spalte sind. Okay. Mit diesem Graphen, den wir jetzt hier gerade konstruiert haben, können wir tatsächlich checken, ob diese Lösung eine valide Sudoku-Lösung ist. Wenn man quasi jeder Zahl eine Farbe gibt. Jetzt haben wir aber noch ein Problem. Und zwar, wir wollen jetzt überprüfen, ob ich für ein konkretes Sudoku, also wo schon ein paar Zahlen vorausgefüllt sind, ob ich dafür eine Lösung produzieren kann. Und wie man das macht, ist, dass man sich noch ein paar Knoten extra dazu nimmt. Ich nehme hier jetzt einfach mal die Knoten hier rechts und die werden jetzt auch wieder alle untereinander verbunden, dass man jeweils weiß, dass das unterschiedliche Zahlen sein müssen. Und was man jetzt macht, ist, wenn man jetzt zum Beispiel hier oben diese 9 hat, die ist vorausgefüllt, dann verbindet man diese 9 mit jedem Knoten, da rechts, der nicht die 9 ist. Das heißt, wir wollen, dass diese 9 hier unterschiedlich ist von der 8, von der 7, von der 6, von der 5, von der 4, von der 3, von der 2 und von der 1. Irgendwie diese 2 hier, da passiert das genauso, außer dass wir jetzt eben genau die 2 hier nicht damit verbinden. Ja, und wenn man das jetzt einmal bei allen Zahlen macht, die vorausgefüllt sind, dann hat man hier so einen wunderschönen Graphen. Das sind tatsächlich 1200 Kanten, die da jetzt gerade zu sehen sind. Das heißt, man muss das einigermaßen häufig machen. Wenn man das aber 10.000 Mal zum Beispiel macht, dann ist das 3 mal 10 hoch minus 304. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie nicht einmal aufgedeckt wird, ist verschwindend gering. Genau. Und das ist, wie man beweisen kann, dass man die Lösung von einem Sudoku kennt, ohne dass man irgendwie den anderen Leuten tatsächlich mitteilt, was diese Lösung ist. Ja, und damit bin ich jetzt tatsächlich auch schon fast am Ende von meinem Vortrag angekommen. Und ich will nochmal auf eine Sache wirklich, die wirklich von diesem Vortrag wichtig ist. Und zwar, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie so ein System zu bauen, versucht die Daten zu vermeiden, wenn es irgendwie möglich ist. Wenn das nicht geht, versucht mit den Daten möglichst sparsam umzugehen. Und wenn ihr am Ende doch Daten verarbeiten wollt, dann sollte man sich eben mal Gedanken machen, was für Kryptographie man da verwenden kann. Weil häufig ist es tatsächlich so, dass es Lösungen dafür gibt. Klar, das ist teilweise noch deutlich aufwendiger, rechenleistungstechnisch, aber es gibt für wirklich sehr viele Probleme technische Lösungen, dass man eben nicht mehr Angst haben muss vor irgendwelchen Datenlecks, weil selbst wenn man irgendwo einen Datenleck hat, dann können die Leute damit entsprechend nichts anfangen. Ja, danke. Ja? Okay. Die Frage war, ob es irgendwelche Gedanken zu Timing- oder Side-Channel-Attacken gibt. Und das kommt tatsächlich ganz drauf an. Tatsächlich, dass Side-Channel-Attacken und so weiter, dass das irgendwie relevant wird, da muss man ein ganz konkretes System haben. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen theoretischer aufgezogen. Prinzipiell kann man aber auch für die ganzen Algorithmen, die man da in der Kryptographie verwendet, kann man hingehen und die Side-Channel frei implementieren. Und tatsächlich ist es häufig sogar so, dass dadurch, dass quasi die Server die Multiparty-Computation durchführen, dass die keine Ahnung haben, auf was für Daten sie arbeiten und dass da tatsächlich alle Side-Channel, die entstehen, komplett nichtssagend sind, weil man quasi anhand von, also weil unabhängig davon, welche Daten verarbeitet werden, sowieso immer genau die gleichen Berechnungen gemacht werden, was halt mehr oder weniger bedeutet, dass zum Beispiel die Branches oder so, die das Programm macht, dass die unabhängig von den eigentlich geheimen Daten sind, weil die Server die eben selber nicht kennen. Ja. Ja? Yes. Okay. Sehr gute Frage. Die Frage war, wie man auf das C0 und auf das C1 kommt. Und diese Beaver-Triplets, die müssen am Anfang, müssen die verteilt werden. Wie man die genau generiert, das ist jetzt für diesen Vortrag ein bisschen zu kompliziert. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir irgendjemanden Vertrauenswürdigen haben, der die austeilt. Und was man davon tatsächlich verteilt ist, von diesem Beaver-Triplet bekommt Partei 0 einmal A0, B0 und C0 und Partei 1 bekommt A1, B1 und C1. Das heißt, man bekommt quasi direkt gesagt, was diese, also Partei 0 bekommt direkt gesagt, was ihre Share C0 sein soll und Partei 1 bekommt gesagt, was ihre Share C1 sein soll. Ja, genau. Okay. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Ja?
Alle Firmen haben es, in so einem Verfahren zu adaptieren. Weil es ist, für die Firma ist ja wenig Incentive da und ist auf jeden Fall weniger.
Okay, die Frage war, was für Incentives Firmen haben, sowas umzusetzen. Und das ist tatsächlich eine sehr berechtigte Frage und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch das größte Problem ist, warum es in der Praxis noch nicht so weit umgesetzt ist. Dass einfach häufig zum Teil ein finanzielles Interesse an diesen Daten besteht oder es im Zweifelsfall sogar einfach nur teurer ist, das so umzusetzen. Und Klar, also ich glaube, dass tatsächlich das der eigentliche Weg, wie man dafür ein Incentive schafft, ist, indem man genügend Leute dafür davon überzeugt, dass sowas wichtig ist und dass sie dann dafür quasi bereit sind, Dienste zu verwenden, wo man vielleicht ein bisschen mehr zahlt, und dafür aber halt tatsächlich eine deutlich bessere Privatsphäre bekommt. Gleichzeitig kann ein anderer Incentive aber auch noch sein, insbesondere wenn man jetzt tatsächlich nur über Datensparsamkeit oder Datenvermeidung redet, weil das ist in der Praxis tatsächlich in den meisten Fällen einfach kostenlos, weil man einfach oder vielleicht sogar billiger. Und da kann ein Incentive einfach sein, dass man keine Angst mehr haben muss vor irgendwelchen Datenlecks. Und also ich weiß nicht, aber wenn ich höre von so einer Firma, dass da irgendwie ein großer Datenleck war oder so, dann überlege ich mir irgendwie nochmal, okay, ist das vielleicht was, das man irgendwie nicht verwenden will? Genau. Aber im Endeffekt muss der Incentive eigentlich immer von den Benutzern kommen. Ja. Okay, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Ja. Okay. Die Frage ist, ob es nicht einen einfacheren Weg gibt, wenn man quasi die Lösung schon kennt. Und klar, wenn die andere Partei die Lösung kennt, dann gibt es deutlich einfachere Verfahren. Das Ziel von Zero Knowledge Proofs ist aber, dass ich genau beweisen kann, ich kenne so eine Lösung, obwohl wem auch immer ich das jetzt beweisen will, diese Lösung nicht kennt und diese Partei aber eben genau nichts darüber lernt, was die Lösung jetzt konkret ist. Gibt es sonst noch Fragen? Okay, dann vielen Dank.